Knüni, der Börsentalk. Leichte Kost für mehr Rendite. Mit Roman Cibilla und Serge Nussbaumer.
Hallo Serge.
Hallo Roman.
So, eine nicht ganz so aufregende Woche liegt vor uns, aber ist ein guter Zeitpunkt, einmal wieder ein bisschen stärker den Fokus auf unser Portfolio zu richten, denn da ist was passiert, was du vergangene Woche so ein bisschen unter den Teppich gekehrt hast, aber heute wollen wir damit aufräumen, also trau dich heraus damit und sag der Community, was ist in unserem Portfolio los.
Ich habe was vergessen letzte Woche. Shame on me, ich gebe es zu. Wir hatten einen Barrierebruch bei einem Produkt, bei einem Barry Reverse Convertible.
Aber einem Reverse.
Genau, Reverse Barry Reverse Convertible, um es ganz kompliziert zu machen. Und im Eifer des Gefechtes ist keine Entschuldigung, aber ist leider passiert. Ich habe es vergessen und ich habe sehr unmittelbar das mitgeteilt bekommen, dass ich da irgendetwas versuche zu mauscheln, etc.
Genau, dass du versuchst, das zu vertuschen. Die Community hat dich darauf aufmerksam gemacht, denn wir haben ein Reverse Barrier Reverse Convertible auf Alphabet und Apple, bei dem die Barriere oberhalb des aktuellen Kurses liegt und die wurde berührt nach den Zahlen von Alphabet, denn Alphabet hat gut gebracht und der Kurs ist stark angestiegen und hat die Barriere damit berührt, richtig?
Richtig, also die Barriere war bei 130% vom Ausgabekurs. Ausgabekurs war ungefähr um die 130 US-Dollar. Dementsprechend die Barriere dann bei Alphabet bei 169,31 und die wurde am 26. April wurde die überboten, eben nach den Zahlen von Alphabet. Aktuell handelt jetzt die Alphabet ungefähr, also es geht um die A-Aktie, muss man noch dazu sagen, für alle, die dann nachschauen wollen. Aktuell handelt jetzt die A-Tranche bei knappen 168 US-Dollar.
Also knapp wieder unter der Barriere, aber sie wurde berührt und es reicht, wenn die Barriere einmal berührt oder überschritten wird, dann kommt es hier schon entsprechend zum Barrierebruch.
Richtig, also wir haben jetzt auf der einen Seite haben wir noch Coupon drin, das heißt wir haben quartalsweise Couponzahlungen, der nächste kommt nächste Woche jetzt muss ich gleich schnell nachschauen, am 16. Mai kommt ein quartalsweiser Coupon, weil der Jahrescoupon ist 9,75% per annum, der da drin ist. Und das Produkt ist dann fällig Anfang August diesen Jahres, 9.8. Die Frage ist jetzt, wir sind in unserem Portfolio sind wir mit etwas leicht über 22% im Minus. Die Frage ist jetzt...
Also nur, in dem Produkt, nicht in unserem Gesamtportfolio.
Nein, im Produkt, selbstverständlich. Ja. Oh, ja, natürlich. Nee, im Gesamtportfolio, da sind wir mit 6,8% im Plus.
Also das Gute, es ist ja nur ein ganz kleiner Bestandteil unseres Gesamtportfolios und es ist jetzt wichtig zu verstehen, das kann vorkommen, ja, man kann mit seiner Marktmeinung natürlich auch mal falsch liegen und auch in dem Produkt war es so, dass wir nicht davon ausgegangen sind, dass Alphabet oder Apple sich hier so stark nach oben bewegen, deshalb haben wir gesagt, okay, wir möchten von dieser Seitwärtsphase, die wir momentan bei den Aktien gesehen haben, auch entsprechend profitieren, haben dieses Produkt gekauft. Jetzt ist die Barriere nach oben berührt. Hieße, wir würden am Ende der Laufzeit dann eine Cash-Auszahlung erhalten,
ja.
die jetzt abhängig ist von der weiteren Entwicklung der Alphabet-Aktie.
Ja, aktuell schon. Es ist die bestlaufende Aktie, die dann relevant ist am Verfalltag. Das ist eben, weil es invers ist, ist es da auch genau umgekehrt, weil bei den klassischen Barry Reverse Convertible ist es ja in der Regel eben der schlechteste. Das heißt hier, jetzt in unserem Produkt ist der schlechteste der am besten läuft. Das ist im Moment eben die Alphabet-Aktie. Und wäre das heute, dann hätten wir jetzt, weil unser Kaufkurs, wir haben das Produkt gekauft zu 95 ein halb und aktuell handelt es jetzt bei 74, also haben wir etwas über 22% Verlust drin. Plus okay, aber noch die Couponzahlung.
Wie geht man da jetzt vor? Verkauft man das direkt? Hält man das bis zum Schluss? Wie würdest du jetzt agieren, wenn es zu so einem Barrierebruch kommt?
Auch hier wieder eben der Vermerk, es ist die inverse Struktur. Das heißt, es gibt nur eine Cash-Zahlung. Bei einem klassischen Barry Reverse Convertible gibt es ja beide Möglichkeiten. In der Mehrheit der Fälle wird aber der Titel geliefert.
Also die
Und
Aktie.
da ist natürlich dann, ist es schon ein Stück weit anders, weil ich da dann beim klassischen noch mir überlegen kann, okay, glaube ich an den Titel in naher Zukunft, dass sich der wieder erholt oder eher nicht. Das sind andere Mechanismen. Jetzt hier würde ich sagen, die Alphabet, das jetzt auf 130, und sie müsste jetzt auf 130 zurückfallen bis Anfang August, das ist gegeben der aktuellen Lage doch eher unrealistisch, würde ich jetzt mal so behaupten. Wir haben ja nochmals Quartalszahlen auch noch drin bis Anfang August, die kommen ja dann irgendwann Mitte Juli. Also von dem her ist jetzt die Frage, okay, wie hoch steigt jetzt die Alphabet noch? Ich glaube nicht, dass sie jetzt groß noch unter 160 fallen wird, gegeben der aktuellen Marktlage. Von daher, meine Meinung, ich würde jetzt mal sicher noch die Couponzahlung abwarten von nächster Woche. Und wenn dann die Alphabet spätestens 174 überschreitet, 174, 175 US-Dollar, hast du vorhin nachgeschaut, war das, wie hast du es genannt? Das temporäre Hoch, nee.
Das lokale Hoch.
Das lokale Hoch. Genau, wenn sie diese 174 oder eben das lokale Hoch überschreitet, spätestens dann würde ich die Position veräußern.
Okay, also heißt, wir behalten die Position mal noch, bekommen in einer Woche noch einen Quartalsanteil von der Couponzahlung und bewerten die Sache dann neu, wenn wir sehen, wie sich die Aktie entsprechend entwickelt. Aber bei einem Überschießen des lokalen Hochs bei 174, 175 würden wir dann die Reißleine ziehen und das Produkt auch entsprechend schon vorzeitig verkaufen.
Ja, und eben für mich zwei Punkte relevant, also jetzt ganz generell jetzt gesprochen, eben wir hatten hier ungefähr bei diesem Produkt einen Anteil von 3,7% vom Gesamtportfolio. Das heißt, der Barrierebruch, der tut schon weh, aber jetzt eben nicht so weh, dass jetzt gleich die gesamte Performance im Gesamtportfolio dann auch zusammenbricht. Aber es hat eine kleine Auswirkung drin. Und auch, das ist der zweite Punkt, dass man eben auch diese Positionen aktiv beobachten sollte und auch handeln
Ja,
sollte.
zeigt einmal mehr, gewisse Diversifikation im Portfolio ist wichtig und auf der anderen Seite, ja, es schmerzt trotzdem, kostet uns wahrscheinlich ein halbes Prozent am Ende des Jahres. Das heißt, wenn wir am Ende des Jahres nur 9,5% Performance haben und deshalb die zweistelligen 10% nicht erreichen, dann,
Ja, hätte es ja nicht,
Serge.
hätte es nicht auf mich hören sollen. Sagst du immer, ich sei der Kontraindikator. Also, ist jetzt die
Das sagt
Frage,
nicht
wer
ich,
schuld ist.
das sagt nicht ich, das sagt die Community.
Ach so. Nee, die Community, die reklamiert nur, weil ich es vergessen habe letzte Woche, weil ich da versucht habe, was zu vertuschen.
Nein, nein, das ist schon in Ordnung. Aber zeigt einmal mehr, wie gesagt, bei solchen Positionen eben auch die Einsatzgröße richtig wählen. Und das tut uns jetzt nicht so weh, aber es ist trotzdem schade, dass das jetzt nicht aufgegangen ist oder zumindest mal noch nicht. Schauen wir mal dann, wo wir aus der Position am Ende rauskommen. Aber ist wichtig, das zu verfolgen und hier auch einmal jetzt die Möglichkeit hatten, das zu erklären. Umso besser. Aber wenn wir schon beim Verkaufen sind, wenn wir schon bei der Überlegung sind, etwas zu verkaufen, ich möchte tatsächlich etwas im Portfolio veräußern und das wäre nämlich unsere Position im Ölpreis. Wir haben ja ein Produkt auf Öl im Portfolio, gehedged den Schweizer Franken auf den WTI und wir haben die Position einmal ins Portfolio genommen, weil wir kurz- bis mittelfristig davon ausgegangen sind, dass der Ölpreis steigt. Das hat er auch getan, ist in einem schönen Aufwärtstrend gelaufen, eigentlich seit ja, Ende vergangenen Jahres ging das schon los im Dezember und hat sich jetzt schön hochentwickelt, aber dieser Aufwärtstrend wurde jetzt nach unten durchbrochen. Und das für mich ist das ein zumindest mal charttechnisch ein klarer Trendbruch. Und ich würde gerne hier lieber aus der Position rausgehen. Wir sollten da noch irgendwie 8-9% im Plus sein im Portfolio. Und da muss man sich seiner Anlagestrategie so ein bisschen treu bleiben. Und von dem her diesen Bruch des Trends nach unten, den würde ich jetzt gerne zum Anlass nehmen, als Trigger nehmen, hier auch entsprechend aus der Position rauszugehen. Was denkst du?
Ja, sehe ich genau gleich wie du. Um hier schnell zu präzisieren, es ist ein Tracker-Zertifikat der UBS auf den CMCI. Also es ist dieses rolloptimierte Produkt auf den WTI, den wir da Anfang Januar haben wir das gekauft bei etwas über 66 Schweizer Franken, handelt jetzt bei 73. Also wir sind hier nicht bei 8, 9%, sondern sind knappe 10% sind wir hier im Gewinn. Und sehe ich genau gleich, würde ich auch veräußern, eben sei es der Trendbruch oder auch die allgemeine Stimmung im Moment. Auch eben Winter ist vorbei. Das heißt jetzt so die große Run jetzt nach Öl, in dem Sinne ist jetzt auch nicht mehr da. Also kommen da viele Faktoren zusammen und da würde ich sagen, Gewinn mitnehmen und dann weiter verfolgen und schauen, was passiert. Ist gut.
Ja, vor allem, wir wollten ja auch keine langfristige Position im Öl haben. Und ich glaube, da muss man dem Ganzen ein bisschen treu bleiben. Und die 10% nehmen wir gerne mit. Wie gesagt, wenn wir das am Ende des Jahres auf unser Portfolio schreiben könnten, dann wäre ich super happy. Von dem her, die 10% nehmen wir mit, legen es mal ins Cash und schauen mal, was es noch für Opportunitäten gibt. Aber wenn wir schon gerade beim Portfolio sind, wie steht es eigentlich um unsere Absicherung? Markt ist ja letzte Woche gestiegen.
Ja, da haben wir jetzt natürlich jetzt mit der Absicherung wieder etwas verloren. Wir sind jetzt da aktuell bei 14,5% im Minus mit unserer Put-Option, die wir da drin haben.
Vor 2 Wochen waren die noch gut 12, 13% im Plus, kann ich mich erinnern. Ja, da ist der Markt dann doch in den vergangenen Tagen recht gestiegen. Vor allem am Freitag ging es ja aufwärts nach den Arbeitsmarktdaten. Für mich tatsächlich so ein bisschen ein Anzeichen, jeder wartet da auf den Arbeitsmarkt, dass das so als letzter Baustein irgendwie noch, dass man jetzt eine Schwäche im Arbeitsmarkt sieht, um dann darauf Schluss zu folgern. Und wir haben es hier auch schon ein paar Mal besprochen, die Schlussfolgerung zu ziehen, okay, jetzt beginnt die Fed dann mit der Zinssenkung. War das für dich ein erstes Anzeichen dafür?
Magst du dich noch an vor über einem Jahr erinnern, als wir da, glaube ich, erstmals so mit den Lagging Indicators kamen? Und das ist doch der Arbeitsmarkt. Ja, im Moment ist, glaube ich, so für den generellen Markt, der Arbeitsmarkt, der Indikator, der anzeigt, wie es mit der Wirtschaft, weil der Aktienmarkt schaut ja ein halbes, dreiviertel Jahr voraus, wie es da mit der Wirtschaft und dann eben Schrägstrich mit dem Aktienmarkt aussehen könnte. Und ich glaube, dass jetzt einfach die Zahlen des Arbeitsmarktes gezeigt haben, dass eben die Zinserhöhungen noch nicht vollends im Generellen in der Wirtschaft angekommen sind. Das heißt, das verzögert sich noch etwas. Der Markt dachte vermutlich, dass das alles früher kommen könnte und dementsprechend dann auch die Auswirkungen respektive dann die Zinssenkungen. Und das hat sich jetzt alles so ein bisschen nach hinten geschoben. Hatten wir hier ja auch schon mal vor, glaube ich, 3 oder 4 Wochen mal
Also
diskutiert.
das heißt, grundsätzlich starker Arbeitsmarkt, weiterhin starker Konsum. Für dich so ein bisschen ein Anzeichen, dass die Zinserhöhungen, die wir gesehen haben, die den Markt ja in 2022 so heftig nach unten gedrückt haben, dass die eigentlich in der Wirtschaft noch nicht so richtig angekommen sind. Für dich auch am Freitag noch nicht so ein erstes Anzeichen, dass der Arbeitsmarkt vielleicht doch langsam beginnen könnte zu schwächeln, weil darauf wartet man jetzt ja schon lange. Also dieses, es kommt nicht so richtig in der Wirtschaft an, das haben wir ja schon, oder? Weil die Wirtschaft zeigt sich enorm stabil. Das heißt, du würdest schon davon ausgehen, dass wir das im Laufe des Jahres noch zu sehen bekommen, dass die Wirtschaft stärker abkühlt.
Jeder erwartet doch, dass der schiefe Turm von Pisa irgendwann mal umfällt. und er fällt und fällt einfach nicht. Also er neigt sich so langsam, aber kann sich immer irgendwie noch halten. Und ich glaube, das passt so ein Stück weit jetzt auch auf den Arbeitsmarkt. Eben, es hat sich, das kann durchaus durch die Corona-Pandemie, durch das große Kapital, das da noch ausgeschüttet wurde und so weiter, kann alles ein bisschen zusammenhängen, aber es hat sich alles so ein bisschen gestretched. Und eben die unmittelbaren Auswirkungen sind einfach erst verzögert spürbar. Und das glaube ich, und das kam auch, wann war es, dieser Tage im Interview mit Ken Griffin da von Citadel, kam das auch wieder zum Tragen, der genau eigentlich dasselbe, also ich spreche jetzt ihm da auch ein Stück weit nach, weil ich mich da
bestätige. Ich dachte eher dir.
Ja, ich wollte es zuerst sagen, aber ich halte mich da mal zurück. Ich meine, eben, du hast ja schon herausgefunden, dass ich alles von Matthias Geisbühler nachspreche. Beste Grüße hier übrigens. Jetzt diesmal zu hören weihen mit Ken Griffin. Und das ist so die Bestätigung, glaube ich, jetzt die Arbeitsmarktzahlen von FED-Präsident Powells Mantra, so quasi dieses Higher for Longer, also jetzt mal wirklich zuwarten, bis das wirklich im Markt ankommt. Immer vorausgesetzt, dass kein schwarzer Schwan um die Ecke kommt, selbstverständlich, aber wenn so in einem in Anführungs- und Schlusszeichen normalen Zyklus drin ist, dann werden wir das vollends spüren in der Wirtschaft. Sprich, wenn dann der Aktienmarkt eben dieses halbe, dreiviertel Jahr vorausblickt, dann so ab zweiter Jahreshälfte, also nach der Sommerpause. Ich glaube, bis dahin wird sich das alles noch in normalen Bahnen verhalten. Und das sieht man übrigens auch eben an diesen sprunghaften Meinungen, eben wann die Zinssenkung kommt. Also diese Prozentpunkte springen ja immer hin und her. Und da ist jetzt ja aktuell, ist jetzt die erste, glaube ich, mit irgendwo 70% im September, glaube ich, angedacht, wenn ich es dann noch recht im Kopf habe.
Du verweist ja gerne darauf, dass in der Vergangenheit immer so war, dass zuerst der Aktienmarkt gefallen ist, bevor die Zinsen fallen. Das würde bedeuten, wenn wir die Zinssenkung im September erwarten, dann sollte der Markt nochmal bis dorthin schwächer werden. Ist das gesetzt, weil es in der Vergangenheit so war, oder siehst du durchaus eine Möglichkeit, weil ehrlicherweise, ich sehe das nicht ganz so negativ. Es kann gut sein, dass wir nochmal ein bisschen tiefere Kurse sehen, aber ob das jetzt genau so kommt, weiß ich nicht. Der Markt zeigt sich meiner Meinung nach sehr, sehr stabil. Aber die Frage, auf die ich hinaus will, ist eher, wie weit denn? Weil natürlich, dass der Markt nochmal ein bisschen abgibt, ist schön und gut, aber sind das dann 3, 4, 5% oder sind das 10, 15, 20%? Weil das wären ja dann wieder eigentlich perfekte Einstiegskurse.
Zu deiner letzten Aussage, eben perfekte Einstiegskurse, ja, da gebe ich dir absolut recht. Wir sind da sehr, sehr nah mit unserer Meinung, dass ich sehe jetzt auch nicht gerade, dass wir jetzt da hier große Korrekturen haben werden, sondern ich bleibe, es wird bumpy, um mal nicht holprig zu sagen, in dem Ganzen drin. Ich glaube auch nicht, und zwar alles jetzt Stand heute jetzt bezogen, dass es im September bereits zu einer Zinssenkung kommen könnte, sondern das wird sich wirklich weiter ins Jahr hinaus verschieben. Und von daher jetzt zu deinem ersten Punkt, eben glaube ich jetzt nicht, dass jetzt wir da über die Sommermonate jetzt schon größere Kurskorrekturen sehen werden. Und die Vergangenheit, wie wir ja immer so lernen, ist kein Indikator für die Zukunft. Wir können noch Ken Rogoff ins Spiel bringen mit This Time is Different. Keine Ahnung, ob es wie in der Vergangenheit so war. Die Aktienmärkte gehen zuerst runter und dann folgen die Zinsen. Wir müssen auch sehen, das war 2007, aber das war mit einem Black Swan-Ereignis, oder 2008, also mit dieser Häuserkrise verbunden. Aber da ging es so, in 2007 ging es so langsam runter mit den Aktienpreisen. Die Höchstkurse waren ja im Sommer 2007, da ging es so langsam runter. Und dann kamen dann so hinterher die ersten Zinssenkungen, aber verursacht dann durch den Kollaps von Lehman. Aber es ging so langsam runter und dann kam erst der große Einbruch an den Aktienmärkten. Also von daher kann sein, muss nicht, Aber ich glaube, wir müssen eben mit kleineren Korrekturen rechnen dieses Jahr. So wie wir es jetzt auch hatten, also jetzt in den letzten paar Wochen.
Ich denke auch, es bleibt schwankungsfreudig, wenn da jetzt, wie gesagt, kein schwarzer Schwan um die Ecke kommt. Aber apropos schwankungsfreudig und Einstiegskurse, wir sind ja mitten in der Berichtssaison und da gibt es für mich dann doch einige schöne Möglichkeiten, zumindest mal, und das ist ja das Schöne in der aktuellen Marktphase, es ist nicht ein Markt, wo alles steigt oder alles fällt, sondern es ist ein typischer Markt, um so ein bisschen Stockpicking zu machen oder zumindest mal so vereinzelt irgendwo ein Engagement aufzunehmen für alle die einfach nur ja, ETF, MSCI World machen, ist das natürlich nichts, aber für die, die so ein bisschen Opportunitäten suchen, ist das umso schöner. Und da gab es ja auch diese Woche einiges. Zum Beispiel, wir hatten Zahlen von Apple. Was ist eigentlich deine Meinung zu Apple? Das würde mich mal interessieren.
Positiv. Positiv, ich weiß, auf was dass du raus willst, aber das überlasse ich gerne dir, um das der Community mitzuteilen. Ich bin nach wie vor extrem, ja wirklich, man kann sagen, extrem bullish auf Apple. Die kommen ja heute, also heute ist Dienstag, Entschuldigung, also das heißt für die Zuhörer gestern, kommen die ja mit neuen Produkten. Es wird erwartet, eben die iPads, wenn ihr das hört, liebe Community, dann wisst ihr schon, ob ich jetzt da richtig liege oder nicht, ob es dann wirklich die iPads sind. Aber es geht hier um die ganze Integration von AI in die Produktwelt von Apple rein. Und das sollte der Boost werden, weil iPhone 15 von den Zahlen her, von den Verkaufszahlen her, war ja eher etwas schwächer. Das heißt also, das iPhone 16, das im Herbst erwartet wird, plus jetzt eben iPad, plus diese AI-Integration, das sollte wieder zum einem Boost führen. Und von daher bin ich extrem positiv gestimmt auf die Apple-Aktie. Also hier kaufen, kaufen, kaufen.
Okay, dann habe ich mal eine ganz einfache Frage an dich, weil ich ehrlicherweise, wenn ich Apple so auf kurzfristiger Basis anschaue, ja, sehe ich ähnlich. Apple ist da ja auch sehr getrieben von ihren Produktevents und zusätzlich, glaube ich, haben sie auch ein bisschen Aufholpotenzial, wenn man sich den Verlauf oder zumindest mal den kurzfristigen Verlauf der letzten Wochen und Monate anschaut. Aber langfristig habe ich ein bisschen meine Mühe. Und ich sag dir auch warum. Und da, bevor ich dir das sag, eine ganz einfache Frage an dich. Ist Apple für dich eine Value oder eine Growth-Aktie?
Guter Punkt. Guter Punkt. Ich würde vermutlich, ja, Value.
Okay, dann kann ich deine Meinung schon ein bisschen mehr teilen, weil eigentlich war und ist Apple ja schon immer unter den ja, Technologieaktien und die gehören zu den Wachstumsaktien. Und wenn ich mir dann anschaue, wie wächst Apple, nämlich seit 2 bis 3 Jahren gar nicht mehr, stelle ich mir so ein bisschen die Frage, wo soll das neue Wachstum herkommen? Ich, wie gesagt, also für mich muss da jetzt so langsam mal wirklich the next big thing kommen. Und so langsam müssten sie mal wieder irgendwie größere Produktinnovationen bringen, sonst sehe ich da einfach den, ja, irgendwie den Treiber für neues Wachstum nicht. Und das ist für mich nicht KI und nicht das KI-iPhone, weil das werden alle anderen auch in ihre Tablets und iPhones und so integrieren. Das sehe ich einfach nicht. Deshalb, für mich ist das eigentlich so mit, zumindest mal langfristig, so das, wo ich bei Apple gerne mal wieder sehen würde, dass da irgendwo Wachstum reinkommt, weil für mich ist das immer noch ein Tech-Konzern und für mich ist das immer noch ein Wachstumswert. Von dem her, das ist das, was mir bei Apple so ein bisschen Bauchschmerzen macht. Ist jetzt nicht so, dass ich jetzt irgendwie sage, oh, du brauchst kein Apple mehr. Ich glaube, die gehört in jedes Portfolio. Aber einfach, ja, das fehlt mir einfach. Zumindest mal, wenn ich so ein bisschen langfristig auf die Aktie schaue.
Was jetzt mich ein bisschen stört an deiner Aussage, vieles teile ich, aber kein Wachstum, kann ich so jetzt nicht unterschreiben.
Kannst ja die Zahlen anschauen. Sie wachsen nicht.
Ja, das, oder wenn ich jetzt... Nehmen wir mal Gesamtumsatz. Gesamtumsatz waren wir bei 300 Milliarden 2020. Wir waren dann bei, 365 Milliarden 21. 394 fürs 22 und dann leicht schwächer im 23 mit 384.
Also, was sind das für Wachstumsraten?
Wie?
Was sind das für Wachstumsraten?
Du hast gesagt, kein Wachstum.
Ja.
Also es ist wirklich in den letzten zwei Jahren, sage ich, okay, bin ich dabei oder also von 21, 22 und 23, ja, dass wir da eher gleich sind, aber wir sind vorher stark.
Habe ich gesagt. Die letzten zwei, drei Jahre kein Wachstum mehr. Und das ist einfach so. Und vergleich es mal mit den anderen, vor allem aus dem Magnificent Seven. Da hast du vielleicht noch eine Tesla, die wächst nämlich seit einem Jahr gar nicht mehr, die ist da vorgewachsen. Aber alle anderen Tech-Werte, und deshalb war auch meine Eingangsfrage, ist es für dich Value oder Growth, die wachsen alle irgendwie zwischen 50 und 150%.
Ja, aber jetzt können wir uns über die anderen Magnificent Seven und darüber unterhalten, wo das die stehen, was wir auch hatten 2021, 2022. Nehmen wir als Beispiel Netflix. Wenn da alle zu Hause rumsitzen, nicht wissen, was tun und sich dann ein Abo lösen über Netflix. Wir hatten den ganzen AI-Hype, der vielen Firmen auch geholfen hat und wirklich zu einem Boom ausgelöst hat, oder?
Ja, keine Frage. Deshalb war ja meine Eingangsfrage so, ist es für dich eher Value oder eher Growth? Und das ist ja das Einzige, wo ich sage, dass mir einfach ein bisschen Bauchschmerzen macht, wenn Apple für mich eine Tech-Aktie ist, eine Wachstumsaktie und eine Wachstumsaktie, die seit zwei, drei Jahren einfach kein Wachstum mehr hat, dann würde ich gern wieder Wachstum sehen. Das ist meine Aussage.
Aber, großes Aber, weil hatten wir, das war glaube ich während der Finanzmesse, auch schon diese Diskussion. Wir haben extrem viele Startups im Tech-Bereich drin und wir hatten da dann auch die Aussage, eben, ob die dann wirklich zu den Großen hinzustoßen irgendwie oder eben vorher quasi aufgekauft werden. Wir haben uns da zwar immer über Meta war so im Fokus und auch Google, die das einfach dann reinkaufen. Und bei Apple wird das ähnlich verlaufen, gehe ich davon aus, oder? Die werden sich das auch wieder zukaufen. Das heißt, es hat eben schon einen gewissen Growth Factor hat's drin, in der ganzen Entwicklung drin, aber halt eben durch das etablierte Business mit den Laptops, mit den iPads, mit den Telefonen ist es halt eben ja kein Growth-Titel mehr. Dann nicht nur. Okay. Habe ich ja gesagt.
Gut, lassen wir es so stehen. Ich habe ja noch von Einstiegschancen gesprochen. Meta fand ich zum Beispiel eine solche Einstiegschancen.
Ja, nee, halt. Jetzt bevor du da jetzt zu Meta oder sonst irgendwo hingehst, du musst jetzt noch den Grund sagen, wieso, dass du das überhaupt angeschnitten hast mit Apple. Weil du da den Value-Investor schlechthin noch irgendwie
ins Spiel bringen wolltest. Ja, weil Berkshire Hathaway hat ja auch entsprechend hier eingeladen und haben dann offiziell verkündet, dass sie ihre Position in Apple etwas reduzieren. Er aber weiterhin großer Fan ist von Apple und so kamen wir eigentlich in die Diskussion. Und deshalb ich weiß ja, dass du auch ein großer Apple-Fan bist. Ich ja eigentlich auch. Ich habe unzählige Geräte und ich werde auch weiterhin, setze ich ja weiter auf Apple, wie gesagt. Hinsichtlich Aktienkurs, hinsichtlich Unternehmen.
Spannend finde ich aber noch, eben, sie haben Apple reduziert, ist immer noch die größte Position bei Berkshire Hathaway, aber was sie gekauft haben, oder eben nicht, also sie haben alles in T-Bills
investiert. Alles in Cash.
Also alles Cash.
Weil er wahrscheinlich das ähnlich sieht wie du. Er wartet auf die großen Kaufchancen, dann wahrscheinlich irgendwann im Spätsommer.
Ach, ich dachte jetzt wie du, weil du ja auf die Opportunitäten wartest und das jetzt die perfekte Überleitung ist in deine Opportunität, die du noch ins Spiel bringen willst.
Palantir.
Ja, genau.
Ja, ich bin ja ein großer Fan der Aktie und sie haben Zahlen gebracht, die okay waren. Ich fand sie sogar sehr gut. Der Markt fand sie nicht ganz so gut. Aktie 10-12% nachbörslich im Minus. Und das ist für mich wieder eine Einstiegschance, tatsächlich. Palantir auf dem Niveau sollte man sich definitiv anschauen. Das sind für mich solche Momente, wo ich vorhin meinte, die Berichtssaison lässt einige Chancen zu.
Was ist jetzt am Palantir anders als bei Tesla? Weil bei Tesla war ja eben auch nachbörslich, ging es ja auch satt runter. Und dann hast du gedacht, nee, komm, Finger weg, lassen wir so stehen. Ja. Was ist jetzt bei Palantir anders?
Nein, ich glaube, bei Palantir ist es dahingehend an, also das ist völlig anders als bei Tesla. Tesla hat kein Wachstum, sind die Margen völlig im Arsch. Tesla, die müssen sich quasi neu erfinden, weil mit dem Automobilmarkt werden sie nie die Bewertung, die sie haben, rechtfertigen können, die sie heute haben. Deshalb sehe ich die Aktie sogar eher noch weiter tiefer als höher. Deshalb ist Tesla für mich da überhaupt gar kein Einstiegspunkt gewesen. Palantir hingegen glaube ich, wenn du das Thema AI in den USA spielen willst, kommst du an Palantir nicht vorbei. Mit ihrer AI-Plattform schaffen die sich unglaublich, und ich finde, dort steckt aktuell am meisten drin. Das ist nicht quasi das, was der Katalysator war, ChatGPT mit AI für die breite Gesellschaft, das war der Katalysator. Aber jetzt, das große Geld und die großen Margen werden verdient, Unternehmen AI-ready zu machen. Und das macht Palantir hervorragend mit ihrer Plattform. Also wirklich mittelständischen Unternehmen zu helfen, ihre Daten zu strukturieren, mit AI mehr aus ihren Daten rauszuholen, sich an ihre AI-Plattform anzuschließen. Also das macht Palantir hervorragend und ist neben dem, wo sie eigentlich immer in diese Schublade gesteckt worden sind, okay, die machen irgendwie nur Geschäfte mit dem Militär, haben die sich dadurch einen zweiten Geschäftsbereich geschaffen, der enorm wächst, der enormes Potenzial hat. Und momentan, wenn man das Thema AI spielen möchte, dann kommst du an Palantir nicht vorbei. Wenn die Aktie mal 10-12% niedriger ist, dann ist das für mich einfach eine Möglichkeit, da wieder zuzuschlagen. Aber man darf es natürlich nicht vergessen, die Aktie ist sehr volatil. Das kann mal 40% hochgehen, dann kann es aber mal wieder 15% runtergehen. Also von dem her ist sicherlich keine Aktie, wo du irgendwie sagst, die lege ich mir jetzt mal ins Portfolio und kann irgendwie ruhig schlafen. Die sollte man auch eng verfolgen und sollte sich das Ganze anschauen, muss auch Kursabschläge irgendwo einstecken können. Aber ansonsten ist das für mich momentan einer der AI-Stocks überhaupt.
Hauptgrund des Kursrückgangs, also nachbörslich, war ja, dass die Jahresprognose ja quasi zu defensiv war. Glaubst du, dass das taktischer Zug war?
Ja,
tief ansagen und dann überschießen und dann juhe?
Vor allem nach den Zahlen vom letzten Quartal, also bei den letzten Quartalszahlen ist die Aktie ja nach den Zahlen gut 40% oder ich glaube 35% und dann am nächsten Tag nochmal irgendwie 10% hoch, weil die ganzen Analysten das eben nicht auf dem Schirm hatten mit ihrer AI-Plattform, und auf einmal haben sie die Aktie neu bewertet mit ganz anderen Zahlen, die sie da, und jetzt treten sie halt ein bisschen auf die Bremse, aber ich sehe die weiter sehr, sehr positiv.
Sehr gut. Ist das etwas für unser Portfolio?
Ja, das ist schon sehr techlastig. Also schwierig. Ich würde jetzt kein Mini-Future darauf kaufen, wenn du das meinst.
Aber Idee könnte ja sein, weil wir jetzt ja
wieder... Und wir sind ja investiert über das AI-Zertifikat, was wir haben. Sind wir auch in Palantir investiert, von dem her.
Ja, wir veräußern ja noch unser Barrier-Hit-Produkt. Da könnten wir
dann
nächste Woche das aufnehmen und vielleicht.
Jetzt diese Woche ist erstmal das Portfolio etwas zu säubern und aufzuräumen, und dann nächste Woche können wir dann über neue Investments sprechen. Sehr gut. Dann vielen Dank, Serge.
Danke dir.
Und ja, wenn ihr irgendwelche Fragen dazu habt, vielleicht auch zu dem Produkt, wo wir jetzt einen Barrier-Hit hatten, wenn euch da noch irgendwas interessiert, wenn euch irgendwas unter den Nägeln brennt, fragt uns. Wir sind wie immer über die gängigen Social-Media-Kanäle zu erreichen, vor allem LinkedIn und ansonsten per E-Mail. Und ja, dann hören wir uns nächste Woche wieder, Serge.
Genau, das machen wir. Vielen Dank fürs Zuhören. Und wir freuen uns, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet, wenn es heißt Znüni,
der Börsentalk.
Bleiben Sie aktiv und zusammen mit uns nah am Markt geschehen. Alle Episoden und Produktideen finden Sie auch auf www.znüni.rocks. Dieser Podcast stellt weder ein Angebot eines Finanzinstruments noch eine Aufforderung zum Abschluss einer Finanztransaktion im Sinne des Schweizer Finanzdienstleistungsgesetzes FIDLEG dar.